Wir schlagen wieder den Epheserbrief auf, insofern wir es noch nicht getan haben, und lesen ab Vers 3 weiter. Ich lese noch einmal Vers 3. Wir sind dabei, die Wohltaten Gottes aufzuzählen, die zu unseren Vorrechten gehören. Die Verse 3 bis 14 sind ein Lobpreis, ein Gebet. Paulus betet im Angesicht oder in der Gegenwart gleichsam schriftlich, in der Gegenwart seiner Leser. Er schreibt an sie, aber was er sagt, ist Gott zugerichtet, sowohl als seinen Lesern. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Oder einfach in den himmlischen, das heißt den himmlischen Gegenden. Wir sprachen heute Morgen schon von dem Begriff des Segnens oder des Segens, Wohlsprechen. In diesem Fall wird es als Loben übersetzt, zu Recht. Aber dann auch, wenn Gott uns segnet, ist es so, dass er uns Wohl zuspricht, sodass wir leben können. Das zweite war die Quelle des Segens. Gott der Vater, und welch ein Vater, durch den Herrn Jesus Christus, seinen Sohn, und welch ein Herr haben wir an ihm. Das dritte wäre der Gegenstand des Segnens. Wer wird hier gesegnet? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus segnete. Die Leser, und wir sind heute die Leser, uns hat der Herr mit Zuspruch des Lebens versehen. Er hat uns versprochen, Leben zu geben. Das ist Segen. Was tut Isaak, wenn er seine Söhne segnet? Ja, wir denken, Esau hat doch nicht einen Segen bekommen. Doch, so sagt es der Hebräerschreiber, etwas gekürzt, aber dennoch ein Segen. Jakob bekam den größten Teil, war ihm auch zugesprochen, schon vor seiner Geburt. Was tut aber Isaak, wenn er segnen will und segnet? Wenn man die Segnungen oder diesen Segen näher sich ansieht, dann merkt man, das sind alles Möglichkeiten zum am Leben bleiben. Und zwar reichlich. Und das stimmt mit dem Herrn, mit dem Wort unseres Herrn zusammen. Er sei gekommen, damit wir das Leben hätten und dieses im Überfluss. So ist Gott. Er segnet gern reichlich. Segnet uns. Wir sind Teilhaber an diesem Segen. Viertens, der Segensbereich, der Bereich des Segnens. Übrigens, Gegenstand des Segnens, da müssten wir Vers 1 und 2 hinzufügen, wieder hinzunehmen. Die Bewohner von Ephesus und Umgebung müssen wir hinzufügen, denn das war sicherlich die Intention, dass auch die ganzen Christen in der ganzen Umgebung diesen Brief erhalten. Wir, die wir die Heiligen, die Treuen in Christus sind, die ihm die Treue halten, nicht nur an ihn geglaubt haben, sondern die im Glauben bleiben, was meines Erachtens nicht selbstverständlich ist. Sie wissen wohl, dass eine ganze Menge von Christen es für selbstverständlich halten, in dem Sinne, dass sie glauben, das ist gewährleistet, wenn man einmal Christ geworden wäre. Das Ende des Epheserbriefes entspricht diesem Begriff des Treubleibens. Dort ist ein Segen ausgesprochen, denen, die Christus von ganzem Herzen oder mit Echtheit genuin lieben. Es gilt also nicht nur vorzugeben, Christ zu sein oder zu einem christlichen Kreis, Verein, zu einer christlichen Gemeinde zu gehören, sich dafür auszugeben oder einen Ausweis, christlichen Ausweis gleichsam zu haben, sondern wirklich echt Christ zu sein, wirklich Gott und seinen Sohn von ganzem Herzen zu lieben. Das ist die Frage. Sind Sie Christ? Nun, lieben Sie wirklich Jesus? Oder ist es nur ein Bekenntnis? Sagt man das aus irgendeinem Grund? Weiter der Bereich des Gesegnetseins im Himmlischen. Das ist die geistliche Welt. Das Himmlische ist übrigens nicht nur der Raum, in dem Gott wohnt und die Seligen und die Engel, sondern es ist auch der Raum nach Kapitel 6, lesen Sie dort ab Vers 10, die geistlichen Feinde im Himmlischen, derselbe Ausdruck dort, aus dem wir lernen, dass dieser Begriff, das Himmlische, einfach die geistliche Sphäre ist. In diesem Fall bezieht es sich auf den Bereich dieser geistlichen Welt, in dem Gott zu Hause ist, in diesem Bereich, in dem er sein Zuhause hat, in diesem Bereich sind wir gesegnet worden. Also es geht hier um geistliche Segnungen, vielleicht im Gegensatz zum alttestamentlichen Volk Israel, das ja in starkem Maße, nicht nur, aber in starkem Maße, mit irdischen Segnungen versehen war. Natürlich auch mit messianischer Verheißung. Darauf wartete man auch. Und diese messianische Verheißung ist das Evangelium. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir nicht die Verheißung irdischen Wohlergehens haben. Das muss hier betont werden, wenn hier von geistlichen oder himmlischen Segnungen die Rede ist. Zuerst einmal sind wir geistlich gerettet. Nur der inwendige Mensch ist erfasst vom Heil in Christus, nicht der Leib. Wenn es Töne dieser Art gibt, dass der ganze Mensch vom Evangelium erfasst werden soll, dann ist das etwas irreführend. Natürlich wird der Geist beeinflusst denn er ist der Träger des Geistes, der vom Evangelium erfasst worden ist. Mein innerer Mensch ist gerettet, ist im Himmlischen mit Christus, ist in Christus, ist im Geist, ist im Vater, dem Sohn und so weiter. Und er wohnt in meinem Geiste, der dreieinige Gott. Aber der Körper ist noch nicht wiedergeboren. Er ist immer noch der Träger des Todes. Sind wir in Christus, Römer 8, Vers 10 wohl, dann ist der Leib tot, T-O-T, nicht T-O-D, ist der Leib tot, aber der Geist, der Heilige Geist, ist Leben, dieses Mal mit großem L. Man beachte dort die Exegese. Also, der Heilige Geist ist unser neues Leben in unserem Geist, aber der Leib, der Träger unseres und somit auch des Heiligen Geistes, ist noch nicht zum Leben gekommen, zum neuen Leben. Aber er darf den Einfluss des gesundeten Geistes, des inneren Menschen genießen und darf auch in den Dienst, Römer 12, Vers 1, ja, in den Dienst des Reiches Gottes gestellt werden, sodass wir heute mit einem sterblichen Leibe Gott dienen dürfen. Aber er wird sterben. Und er trägt noch die Sünde in sich. Er ist nicht sündig, aber er trägt diese Dynamik, diese Tendenz, dieses Gesetz der Sünde. Es wohnt in unserem Fleisch. Eines Tages bekommen wir den regenerierten Leib. Dann wird auch das Diesseitige vom Evangelium, von dem Neuen erfasst sein. Bis dahin Ja und Nein. Es ist schon etwas da, es ist noch nicht alles da. Wir harren und warten also noch auf einen Teil der Erfüllung der messianischen Verheißung. Davon spricht der Hebräerbrief. Also der Bereich des Segens ist das Himmlische, die geistliche Welt, in der Gott sein Zuhause hat. Fünftens, zu Vers 3, der Umfang des Segens. Mit wie viel sind wir gesegnet worden? Das ist rührend. Mit jedem geistlichen Segen, wenn man das so langsam liest, dann geht einem gleich so das Portal zur Weite des Himmels auf. Man stelle sich das vor. Nichts wird zurückgehalten. Alles, wie wir am Schluss von heute Morgen hörten, alles schenkt uns Gott aus dem inneren Bereich seines Palastes. Nichts da. Genug Mut, weiterzumachen. Genug Kraft, genug Dynamik, genug Liebe, genug Frieden, genug Freude. Denken wir an alle die geistlichen Qualitäten, alle die Eigenschaften, die es braucht, um da zu sein, um weiterzumachen. Alles schenkt uns der Herr. Wir sind wirklich reich geworden in Christus. In ihm sind wir so bevorrechtet. Ja, er hat uns gesegnet. Das ist die erste große Wohltat, an die wir denken. Wir kommen zu Vers 4. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt in ihm sich erwählte, damit wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Auch hier haben wir einige oder wenigstens ein Textproblem. Dann hat es Verständnisschwierigkeiten. Ich will versuchen, uns zu helfen, diesen Vers zu verstehen. Wir haben einige Probleme in Vers 4, aber sie sind nicht unlösbar. Zweite große Wohltat Gottes in der Aufzählung 3 bis 14, er hat uns erwählt. Das deutsche Wort hat einen etwas nüchtereren Klang als das griechische Wort. Sprechen wir einmal wieder kurz von diesem Begriff. Vorhin hatten wir den Begriff des Segens, jetzt haben wir den Begriff der Erwählung. Was ist es um diese Erwählung? Wir leben in einer Demokratie und dürfen unsere politische Regierung wählen. Und von dort her hat dieses Wort gleichsam einen etwas trockenen Klang, eine trockene Assoziation, wenn nicht manchmal etwas schwierig. Wen soll ich jetzt wählen? Es gibt niemanden mehr und so weiter, sagt man sich. Ja. Oder man tut einfach sein Kreuzchen hin und was, wie immer auch. So ist es nicht mit dem griechischen Wort. Es ist auch nicht so, dass Gott dort eine große Münze hat und die in die Luft warf und dann sie griff und auf die Hand tat, ach, so ist es, ja, der geht jetzt in die Hölle und der andere geht in den Himmel. Keine Willkür. Nicht so wählte er, auch nicht ganz trocken entscheidend, wie in einem Fatalismus, der fast mohammedanisch oder auch heidnisch klingt. Die gehen verloren, die werden gerettet. Von dem spricht dieses Wort nicht. Erwählung ist ein Beziehungsbegriff, nicht einfach ein Entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten. Was dieses Wort eigentlich bedeutet, meine ich, das entscheiden zwei Schriftstellen, wo dieses Wort in einer sehr eindeutigen Weise gebraucht wird. Und wenn diese zwei Texte wegweisend sind, dann finden wir uns, meine ich, zurecht in dem Wirrwarr der Dogmatik an dieser Stelle. Denn dieses Wort hat ja eine sehr schwere dogmatische Last bekommen durch die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Die Dogmatiker gehen verschieden mit diesem Wort um und an dieser Stelle scheiden sich einige Geister und einige Köpfe schlagen sich ein. Aber diese zwei Texte sind so wohltuend und so befreiend, dass sie uns einen neuen Blick geben für das, was Gott eigentlich hier tut, wenn er sagt, wenn es heißt, er erwählt. Diese zwei Texte beziehen einmal den Sohn Gottes und zum anderen die Engel Gottes. Es heißt, der Messias sei erwählt. Und dann heißt es, die Engel seien erwählt. Und nehmen wir uns einmal Zeit, uns das etwas vor Augen zu führen. Was haben wir bisher gedacht beim Begriff erwählen? Oder was sagen die großen Dogmatiker? Es heißt doch immer wieder, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die sind erwählt oder das wird gewählt und das wird nicht gewählt. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich bei diesen zwei Texten. Es gibt keine zwei Möglichkeiten. Es ist nur eine Person bzw. eine Kategorie. Es ist nicht eine Frage von Wählen. Nur ein Kandidat und dennoch gewählt. Was heißt das jetzt? Das Wort wird mit einmal in einem anderen Sinne gebraucht. Der Messias ist erwählt. Ja, wie viele Kandidaten gab es denn? Nur einen. Es gab keine anderen. Es gab keinen anderen, der in Frage kam, uns zu erlösen. Gott selbst verließ sein eigenes Haus und zog unser Kleid an und kam, uns zu erlösen. Gott selbst wählt seinen Erlöser, seinen Retter. Er selbst wird zum Erretter. Und wenn er sagt, der Messias ist erwählt, dann ist das ein Ausdruck seiner Liebe zu ihm. Dies ist mein geliebter Sohn. Das ist ein Text, der verwandt ist mit diesem. Das spricht von einer Beziehung. Wir können das im Deutschen gut ausdrücken. Das ist vorzüglich. Züglich, Zug, ziehen. Sie ziehen etwas vor. Da kommt wieder das Wählen zum Ausdruck, ja? Aber vergessen Sie einmal von der Möglichkeit zweierlei, zwischen denen Sie wählen. Und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie gewählt haben. Und jetzt drücken Sie Ihre Beziehung dazu aus. Das ist, was gesagt werden soll, meine ich. Dies ist vorzüglich. Er denkt nicht mehr an etwas anderes. Nur noch dieses, nur der Messias. Ich liebe ihn, ich schätze ihn. Er ist kostbar, sagt Petrus. Und kann nicht hoch genug vom Messias sprechen. Kostbar in unseren Augen. Der Messias ist Gott lieb, weil er seinen Willen tut. Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Und das schätzt der Vater. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, um uns zu erlösen. Gott wählte unser Wohl und der Sohn war bereit, dieses zu verwirklichen. Und dafür liebt der Vater den Sohn. Nicht nur dafür, aber sicherlich dafür. Dies ist mein Erwählter, mein Köstlicher, mein Kostbarer, mein Vorzüglicher, mein geschätzter Sohn. Und ich meine, Paulus will hier uns durch den Heiligen Geist mitteilen, was Gott an uns bereits sah, bevor irgendetwas seine Sicht störte. Entschuldigen Sie den Ausdruck. Er passt nicht, aber er ist praktisch. Nichts war dort, keine Welt, noch nichts. Wir aber waren dort vor seinen Augen. Und in Christus und per Christus, das heißt wegen Christus, sah er uns schon als Geliebte, als Kostbare, erwählt, vorzüglich. Er freute sich schon an uns. Dort in der Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Paulus will Gottes Liebe zu uns, denke ich, groß machen. Und die anderen Themen alle, wollen wir die einmal liegen lassen. Gott wird schon zum Ziel kommen mit den großen Fragen. Wir brauchen sie nicht zu lösen. Ich bin Dogmatiker. Ich gehöre zu der Zunft, die manchmal zu viel Fragen lösen will. Ich habe lernen müssen, mit unbeantworteten Fragen zu leben. Man muss etwas demütig werden, wenn man Dogmatiker wird. Man muss seine Grenzen kennenlernen. Auch wir wollen manchmal wie Gott sein. Eine furchtbare Sünde. Es gibt viele Fragen, die können wir nicht lösen. Die Sünde, der sündige Versuch des Dogmatikers ist es, ein geschlossenes Bild biblischer Lehre aufzustellen. Das können wir nicht. Die Bibel gibt uns aber genügend Gerüst, sodass wir Systematik betreiben können. Das war die andere Gefahr. Da besucht mich ein früherer Lehrer von mir, als wir in Basel wohnten. Er war in Europa zu der Zeit und stellte mir diese Frage, wohl wissend, dass ich Dogmatiker war. Glaubst du, wir standen einander nahe, dass Systematik möglich ist? Ich glaube ja. Es ist genügend Gerüst da, sodass wir die Linien erkennen können. Gott hat uns Informationen gegeben. Und diese Information hat genügend Gerüst, sodass sie sinnvoll ist. Sie erscheint uns als sinnvoll. Wir bekommen Vertrauen. Aber die letzten Ecken, die letzten Zusammenhänge erfassen wir nicht immer. Es bleibt immer genügend Stoff, sodass wir weitermachen müssen und dürfen. Also wollen wir einige Fragen, die wir nicht beantworten können, liegen lassen und uns freuen an dem, was das Wort uns liefert. Denn die Bibel ist nicht in erster Linie ein Haufen von Knochen, aus dem wir ein Gerüst, eine Systematik bauen sollen, sondern sie ist das Wort eines lebendigen Gottes, der es mit lebendigen Personen zu tun hat, die er retten wollte und wieder einsetzen wollte in seine Gemeinschaft. 1. Korinther 1, Vers 9. Wir sind gerufen worden in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Anliegen der Heiligen Schrift. Nicht nur unseren Kopf vollzustopfen mit einigen Auskünften. Erwählung. Und die Engel, es verhält sich ebenfalls so. Sie sind auch erwählt. Aber wieder die Frage. Gab es denn verschiedene Wesen als Kandidaten für einen Engelstatus? Woraus wurden denn die Engel gebaut oder geschaffen? Gab es schon Wesen vorher, die dann Engel wurden, sodass Gott wählte, ja, die Wesen werde ich jetzt zu Engeln machen? Nein. Sie sind direkt geschaffen worden. Kolosser 1. Sie gehören zu dem, das Gott ganz am Anfang geschaffen hat. Gleichsam aus nichts. Genau so ist es wohl nicht geworden, aber der Hebräerbrief sagt nicht aus nichts, sondern nicht aus dem, das man sieht. Aber sie sind erwählt, die Engel. Ebenfalls, Gott liebt seine Diener. Sie dienen ihm gern. Jesus lehrt uns zu beten, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Vervollständigen wir den Satz auf Deutsch. Es hilft. Nicht nur wie im Himmel. Die meisten denken dann nicht mehr weiter. Im Deutschen müssen wir weiterdenken. Geschieht. Geschehe. Dein Wille geschehe. Konjunktiv. Imperativ. Dein Wille geschehe, wie er im Himmel was? Nicht geschehe. Geschieht. Und wie geschieht er im Himmel? Sofort. Und ganz und mit Freuden. Wünscht der Vater im Himmel etwas? Es stehen ihm Legionen von Engeln zur Verfügung, die sofort springen wie eine Feuerflamme, wie ein Blitz sind sie da. Und sie sprechen so, dass ihr Wort gleichsam Gottes Wort ist. Und manchmal weiß man nicht, ist das jetzt nur ein Engel oder ist das wirklich Gott, der spricht? Mit dieser Vollmacht sprechen sie. Einige Male ist es wohl Gott selbst, der wie ein Engel aussieht, wenn es vom Engel des Herrn spricht. Wohl die meisten Fälle. Aber auch die anderen Engel, wenn sie ein Gottes Wort bekommen, dann ist das Gottes Wort. Gabriel, wir denken an Zacharias, ja? Gabriel bringt eine Gottesbotschaft und die muss gelten. Und weil du nicht geglaubt hast, nimmt er es auf sich, ihn zu strafen. Gott liebt seine Boten. Sie sind erwählt, kostbar. Er liebt sie, er hält sie für vorzüglicher. Er hat sie geschaffen. Und die nicht gefallenen Engel sind seine Erwählten. Und ich denke, in diesem Sinne sind auch wir erwählt. Weil er uns erwählungsfähig machte. In Christus, er hatte ja schon vor, Christus zu senden. Christus ist schon vor Grundlegung der Welt als Schlachtlamm vorgesehen worden. Und auch die Folge davon war in Gottes Augen schon da, sodass er uns als fertiges Produkt seines Heilseinsatzes betrachten konnte und Freude daran haben konnte. Der Begriff der Erwählung also. Zweitens der Zeitpunkt der Erwählung in Vers 4. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt erwählte. Nicht immer ist das der Zeitpunkt der Erwählung. Es gibt zwei Zeitpunkte der Erwählung. Ich will dieses Thema nicht erschöpfend betrachten, aber ich darf darauf hinweisen, dass in einigen Texten die Erwählung in der Zeit, zur Zeit der Biografie eines Menschen stattfindet, sodass die Heilswende in unserem Leben als ein Erwählen betrachtet wird in der Heiligen Schrift. Paulus spricht zum Beispiel von der Bekehrung der Thessalonicher als eine Erwählung, die stattfand, als er dort evangelisierte. Ich weiß, wie ihr erwählt wurde, wie Gott eingriff in euer Leben und euch verwandelte. Alles das, so scheint es mir, diesen Eindruck habe ich, alles das, das Gott an uns tut, wenn die Heilswende stattfindet, kann zur Erwählung gezählt werden. Das ist aber die zeitliche Erwählung. Diese sollen wir festmachen, sagt Petrus. Aber es gibt einen Zeitpunkt der Erwählung, in dem diese zeitliche Erwählung antizipiert, das heißt vorweggenommen oder gesehen wurde. Wie gesagt, Gott hat sich in der Ewigkeit schon an uns gefreut. Schon in der Ewigkeit wusste er um uns. Nun, wenn es Sie drängt nach dieser großen Frage der Bestimmung, dann darf ich vielleicht Folgendes sagen. Vorherbestimmung, Erwählung und Vorherwissen gehören zusammen, auch bei diesem Text. Petrus spricht vom Vorherwissen Gottes, ebenso Paulus in Verbindung, ich denke, Petrus tut es in Verbindung mit der Erwählung und Paulus in Verbindung mit der Vorherbestimmung. Das Problem liegt nicht so sehr bei der Erwählung noch bei der Vorherbestimmung als beim Vorherwissen oder der Vorauskenntnis, um es vielleicht etwas besser zu sagen. Dort liegt die eigentliche Schwierigkeit. Meinen Studenten habe ich manchmal dieses Bild gebraucht. In der Mathematik haben sie das Kreuz der Geometrie oder der Trigonometrie vielleicht. Auf jeden Fall, sie haben diese Kernstelle des Graphes, kann ich sagen. Und jetzt zählen Sie, jetzt muss ich mich umstellen. Ja, bei euch ist Plus hier und Minus hier, ja? Also auf dieser Horizontalen. Und Null ist die senkrechte Strich. Jetzt will man nach vorn zählen, Plus, dann zählt man Plus 1, Plus 2, Plus 3 und so weiter. Nach links Minus 1, Minus 2, Minus 3. Ja. Wollen Sie jetzt aber den eigentlichen Ursprung von etwas herausbekommen, dann tut man sich schwer mit der Verwendung von Zahlen, denn da kann man unendlich zählen. Man gebraucht also griechische Buchstaben, Minus Alpha, Minus Beta, Minus Gamma und so weiter. Und wo kommt man hin? Minus Omega. Omega ist also die Bezeichnung zunächst einmal unbekannt, dafür hat man Buchstaben, die stellen das Unbekannte dar. Aber so fängt man an, damit man rechnen kann. Man hat eine Summe, ein etwas Bestimmtes, man weiß, es ist bestimmt, aber man kann es noch, hat es noch nicht, und so bezeichnet man es zunächst mit einem Buchstaben, Minus Omega. Das wäre jetzt, wenn wir dieses System anwenden wollten auf die Heilsgeschichte, Minus Omega wäre jetzt der erste Akt in unserer Heilsgeschichte. Was ist das allererste, wovon die Bibel berichtet, dass Gott getan hat oder das geschehen ist bei unserer Rettung? Was geschah als allererstes? Das ist die große Frage. Und das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Minus Omega bleibt aber nicht ganz unbekannt. Denn die Bibel berichtet von einem Vorherwissen. Wir wissen also, dass Gott wusste, was das bedeutete. Nur Vorauskenntnis, ist vielleicht das bessere Wort, hätte zweierlei Möglichkeiten. Man kann etwas wissen, weil man selbst der Ursprung ist. Wenn ich den Ursprung bestimme, dann kann ich Kraft dessen im Voraus sagen, so ist es. Aber ich kann auch etwas wissen, dadurch, dass es mir mitgeteilt wird. Ich bin nicht die Ursache, zum Beispiel der Meteorologe, ja? Der kann das Wetter voraus, einige Tage voraus, uns anmelden, angeben, aber er ist nicht die Ursache des Wetters, nur weil er es weiß. Ja. Und jetzt ist die Frage, Gott weiß im Voraus, wer gerettet wird. Warum weiß er es? Das wissen wir nicht. Es könnte sein, dass er es weiß, weil er es bestimmt. Das will ich nicht ausschließen. Es könnte sein, dass er tatsächlich bestimmt, die werden gerettet und die nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Die Bibel sagt uns das aber nicht. Und da ist der Haken. Da geht der Mensch meines Erachtens zu weit. Er wählt selbst, dies ist, was Gott meinte. Ich sage, ich weiß nicht, ob er das meinte. Ich will es nicht bestreiten. Ich will aber bestreiten, dass man es wissen kann. Dass man es sagen darf. Da bin ich ungeheuer heftig dagegen. Na, so soll ich auch nicht sagen. Ich halte mich zurück. Ich sollte sagen, ich bin sehr entschieden dagegen. Ich will demütig bleiben. Ich weiß, es klingt, als ob wir dann wissen, ja, und wir können dann etwas mitteilen. Man wird dann hoch angeschrieben, vielleicht als Dogmatiker. Auf die Ehre kann ich verzichten. Ich weiß nicht, warum Gott es weiß. Und da fand ich, und das hielt ich, Dr. Schäfer als reformiertem Theologe, das rechnete ich ihm hoch an. Er war reformiert, kalvinistisch. Aber er sprach vom Geheimnis menschlicher Entscheidung. Gott hat es ihm geschenkt, zu erkennen, dass der Mensch wirklich ein Bild von Gott war. Und er sah den Menschen von der Schrift her als ein so wunderbares Wesen, dass er sich zurückhielt. Die Entscheidung, die ein Mensch fällt, bleibt ein Geheimnis. Warum entscheidet der eine sich für Jesus und der andere nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil Gott es bestimmt. Aber das darf ich nicht so sagen, weil die Bibel das nicht so sagt. Hören wir, wie die Propheten sprechen. Die große Last der Verantwortung für unser ewiges Wohl wird auf die Schulter des Menschen gelegt. Warum willst du sterben? O Haus Israel, kann der Prophet rufen, im Namen Gottes. Du hast entschieden, du willst. Und immer wieder so, auf diese Tour, die Last der Entscheidung wird dem Menschen nicht abgenommen. Durch eine simple, einfache Theologie. Wir müssen unsere Gottähnlichkeit an dieser Stelle anerkennen und die Last der Entscheidung auf uns nehmen. Uns obliegt die Verantwortung für unser ewiges Wohl. Und so muss evangelisiert werden. Deshalb rufen wir, deshalb beten wir, deshalb weinen wir. Deshalb spricht der Apostel, wie er es tut. Der Apostel, der Römer 9 bis 11 schrieb. Der ringt. Hoffentlich, schreibt er an die Galater, ist meine ganze Arbeit bei euch nicht vergebens gewesen. Wenn es so ist. Er will es nicht glauben, aber er hält es für möglich. Wir wissen nicht warum. Aber Gott wusste im Voraus und er hat sich gefreut. Nun, das soll jetzt genügen. Der Zeitpunkt der Erwählung. Drittens, der Raum. Der Raum der Erwählung. Immer noch Vers 4. Entsprechend dem, dass er uns vor Gründung der Welt, übrigens Zeitpunkt, er dachte an uns vor Gründung der Welt. Ist er uns lieber als die Welt? Wir waren ihm lieber als die Gründung der Welt. Frage, was ist mir lieber, diese Welt oder Gott? In Christus, dies ist der Raum der Erwählung. Darüber könnte man nachdenken, nur es ist nicht leicht, die Konturen dieses Begriffes festzulegen. Es ist schwer zu sagen, was das bedeutet. Heißt es, dass erst in Christus man ein Erwählter ist? Manche würden sagen, man ist erwählt zunächst ohne Christus, aber durch Christus wird man zu einem Angenommenen. Schwer zu sagen, was Paulus hier genau meint. Aber wenn wir bei dem Liebesbegriff, bei dem Liebesinhalt der Erwählung bleiben, dann wird es einfacher. Das heißt, in Christus sind wir ihm lieb gewesen. Das heißt, Christus ist das Geheimnis dieser Haltung Gottes uns gegenüber. Gott liebt uns, hält uns für vorzüglich seines Sohnes wegen. Und das wäre vollkommen schriftgemäß, nicht wahr? Damit könnten wir leben. Was es darüber hinaus noch bedeuten könnte, nun, das könnten wir vielleicht stehen lassen. Aber darüber wollen wir uns freuen, über Jesus, dass er uns zur Ursache der Liebe Gottes geworden ist. Zur Liebe Gottes für uns. Viertens, der Sinn der Erwählung in Vers 4. Ich mache aufmerksam auf die Sich-Form, die nicht immer zum Ausdruck kommt. Im Griechischen die Medium-Form. Ich wasche mich, ich halte mich fest. Diese Mich-Form, die wir im Deutschen haben. Und das hilft uns, das Griechische zu verstehen. Wir haben hier eine Sich-Form. Gott erwählte uns sich. Das heißt, er selbst war seine eigene Motivation. Nichts in uns, sondern er selbst war der Grund, dass er uns schätzte. Von sich aus hat er das getan. Und das stimmt überein damit, dass wir in Christus erwählt sind. Ja? Wegen des Sohnes Gottes. Christus ist ja der Mensch gewordene Gott. Gott selbst, Christus ist Gott. Aber wenn wir es so sagen wollen, der Teil, in Anführungsstrichen, Gottes, der Mensch geworden ist und unser Retter ist. Also, Gott hat uns für sich erwählt. Wozu? Damit wir heilig seien und tadellos, und jetzt stimmen die Übersetzungen nicht ganz überein. Normalerweise war es so in den alten Texten, die letzten Worte von Vers 4 hießen in Liebe. Neuerdings will man dieses präpositionale Gefüge zu Vers 5 zählen. Nun, man könnte ja einiges dazu sagen, lassen Sie mich nur dieses sagen. Es ist nicht die Gewohnheit von Paulus, wie wir es im Deutschen tun. Im Deutschen ziehen wir das präpositionale Gefüge vor. Das heißt, wir sagen zuerst, was ist ein präpositionales Gefüge? Die Präpositionen des dritten Falles, aus, außer, bei, mit, nach, seit, von, zu, wieder, können Sie noch aufzählen? Vierter Fall, bis, durch, für, gegen, ohne, um, wieder. Und dann gibt es einige, die könnten den dritten oder den vierten Fall, je nachdem, an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor und zwischen. Das ist die Frage dann. Und jetzt gibt es kleine Satzteile, die mit einer solchen Präposition beginnen. Das nennen wir ein Gefüge, präpositionales Gefüge. In Christus ist solch eines, in Liebe. Und wenn wir einen deutschen Satz bauen, dann stellt man ein solches Gefüge mit einer Präposition gerne voran und sagt den Rest, hängt den Rest an. Im Griechischen tut Paulus normalerweise das umgekehrt. Er zieht dieses Gefüge nach sich. Vielleicht ist es, weil der Übersetzer deutsch ist und deutsch denkt, dass er das dann voranstellen will. Ich weiß nicht. Aber das ist ein Grund. Es gibt vielleicht noch andere Gründe. Es gibt zum Beispiel einen sehr guten Grund, und der ist der Charakter Gottes. Der Charakter Gottes hat zwei Pole: Heiligkeit und Liebe. Und das würde zu dem passen, wenn wir erwählt sind, so zu sein wie Gott und für Gott zu leben, dann würde das damit übereinstimmen. Gott will, dass wir ihm entsprechen im Wesen und in der Tat. Wir sollen sein heilig und tadellos liebevoll. Nun, mit diesen Gedanken können wir vielleicht eine Pause beginnen, und dann machen wir nach der Pause eine Strecke weiter. Dankeschön für eure Konzentrationsfähigkeit. Vers 4 abrunden und dann den Appetit wecken für mehr, sodass man zu Hause noch etwas zu tun hat. Wir haben hier eine Anzahl von Juwelen. Es handelt sich um die Wohltaten Gottes, 3 bis 14. Wir hatten 4 Aspekte besprochen, kommen wir noch zu einem 5. Die Verflochtenheit der Erwählung. Vers 4 steht nicht alleine im Raum. Er kommt nach Vers 3 und vor Vers 5. Er ist verflochten in diesem Satz, der von 3 bis 14 geht. Und auch wenn man kürzere Sätze macht, sollte man doch Beziehungswörter gebrauchen, sodass der Fluss des Textes gewahrt bleibt. Was ist es um die Verflochtenheit der Thematik von Vers 4, der Erwählung? Vers 4 ist verknüpft mit Vers 3. Das heißt, die Erwählung ist verknüpft mit dem Segnen. Lesen wir bruchstückweise aus Vers 3 und Vers 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der uns segnete, entsprechend dem, dass er uns erwählte. Oder Luther, glaube ich, übersetzt, so wie, ist das Vers 5 oder Vers 4 Anfang, so wie er uns, ja, oder wie er uns nur, ja. Also das eine entspricht dem anderen. Die zwei sind miteinander verknüpft. Er hat uns erwählt im Lichte des Segnens und er hat uns gesegnet, so wie er uns oder entsprechend dem, dass er uns erwählte. Vers 3 ist größer als Vers 4. Vers 4 ist ein Teil von Vers 3 und entspricht dem. Paulus sagt grundsätzlich in Vers 3, Gott hat uns gesegnet, aber er sagt nicht wann. Das schließt alle Segnungen aller Zeiten ein. Aber in Vers 4 beginnt er in der fernen Ewigkeit und sagt, dass er uns gesegnet hat, stimmt mit dem überein, dass er uns in der Ewigkeit erwählte, für vorzüglich achte. Natürlich, natürlich ist das selbstverständlich. Wenn Gott uns für vorzüglich hielt, in der Ewigkeit bereit, warum sollte er uns dann nicht segnen in der Folge? Ja? Und zwar reichlich, das eine stimmt mit dem anderen überein. Aber zum Teil könnte die Erwählung schon der Beginn dieses Segnens sein, dass er uns erwählte, ist ein Segen für uns. Einige Ausleger, glaube ich, betrachten es so. Ich denke, beides könnte der Fall sein. Das eine führt zum anderen, das eine ist enthalten im anderen. Das heißt, Vers 4 führt zu Vers 3 und Vers 4 könnte auch zum Teil in Vers 3 enthalten sein. Eines entspricht dem anderen, dass er uns in Christus gesegnet hat, entspricht dem, dass wir schon in Ewigkeit in ihm für kostbar erachtet waren. Auch im Zweck gehören sie zusammen. Er erwählte und segnete uns, damit wir seien. Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete. Wozu? Wohin soll das führen? Nur damit wir Empfänger blieben? Nein, Gott erwartet eine Reaktion. Und Vers 4 teilt uns einen Teil dieser Antwort mit, die Gott mit Vers 3 erwartet. Das heißt, das Ende von Vers 4 scheint mir nicht nur der Zweck der Erwählung zu sein, sondern unsere Antwort auch auf Vers 3. Und auch so wären sie verflochten. Dass damit, Ende Vers 4, damit wir seien heilig und tadellos vor ihm in Liebe, könnte ein Zwecksatz sein, nicht nur für den unmittelbaren ersten Teil von Vers 4. Das heißt nicht nur, dass er uns erwählte, damit wir heilig seien, sondern er segnete uns und erwählte uns, damit wir seien heilig. Gott handelt an uns, damit wir seien. Wir sollen etwas sein, nicht zuerst tun, sondern sein. Er macht aus uns etwas. Denn man handelt ja nach dem, was man ist. Aber zuerst ist man etwas und das Handeln entspricht, kommt aus unserem Sein hervor. Paulus sagt nicht, damit ihr fromm seid oder handelt und tüchtig betet und evangelisiert und so weiter. Nicht deshalb hat er uns erwählt, sondern damit wir vor ihm stünden und etwas seien, woran er uns sich freuen könnte. Heilig wie er, tadellos in Liebe wie er. Das ist das Ziel. Was uns Mut macht, ist gerade diese Tatsache, dass es ein Ziel ist. Das heißt, Er macht unser Sein nicht ab. Er macht sein Handeln an uns nicht abhängig von unserem Sein. Nicht erst, wenn wir sind, wird er uns wohltun, ja. Sondern er handelt erst wohl an uns. Und dann möchte er, dass wir in Liebe ihm entsprechen in unserem Wesen. Also das noch zu Vers 4. Vers 5. Jetzt will ich etwas schneller gehen. Er bestimmte uns nämlich, und wenn Sie eine, nun soll ich sagen, mutige oder etwas lateinisch gefärbte Übersetzung haben, dann haben Sie vielleicht das Wort Prädestinierte. Das Wort haben Sie sicherlich gehört, aber hat jemand es im Text vielleicht? Das würde mich noch interessieren. Hat jemand in Vers 5 das Wort Prädestinieren oder eine Form davon? Niemand. Vorher bestimmt, das ist Deutsch. Prädestiniert ist eine andere Sprache von Deutsch, ja. Nun, ich darf dem Herrn danken, dass es nicht in den Bibelübersetzungen da ist, denn das würde noch mehr Anlass zu Schwierigkeiten geben. Das Wort ist sowieso schon genügend belastet wie eine überbelastete Eisenbahn. Überfrachtet. Das Wort ist ein sehr einfaches Wort und wir haben, wie wir das so oft machen, Gottes Wort kompliziert gemacht. Das Wort Erwählung ist so einfach und so schön, aber wir können es, wir vermögen es, es so schwierig zu machen. Es ist ein Liebeswort, entspricht dem Leben, wie es sein sollte. Und Prädestination ebenfalls. Was ist Prädestination? Was heißt Vorherbestimmung? Nun, ein einfaches Bild. Das Wort selbst ist ein alltägliches Wort. Wir haben es heute noch in der Planung. Wir machen eine Skizze. Es sind Ingenieure zusammen und planen eine Straße, ein Haus, was immer auch. Und es werden Skizzen hergestellt, heute mit Computer. Das ist eine Prädestination. Die Destination wird vorher bestimmt, das Ziel. Wo wollen wir hin? Was für einen Bau wollen wir herstellen? Wie tief, wie hoch, wie breit und so weiter. Wie soll er aussehen? Einen Plan. Das griechische Wort bedeutet vorherzeichnen, vorher festlegen oder malen. Vorher bestimmen? In einem gewissen Sinne ja. Die weitere Frage, wozu wird vorher bestimmt? Was wird bestimmt? Das ist die zentrale Frage. Das Wort kommt nicht oft vor in der Bibel, das heißt speziell in Verbindung mit der Heilssache, nur einige Male. Und wenn wir diese Texte, wo es zum dogmatischen Begriff wird, wenn wir gerade diese Texte uns näher anschauen, dann fällt uns auf, dass ein Thema konsequent durch die Bank das Ziel ist oder der Gegenstand der Erwählung, der Vorherbestimmung. Und das ist nicht das Heil, sondern der Zustand im Heil. Nicht, ob ich in den Zug komme oder nicht, oder wohin ich fahre, sondern wer ich im Zug bin, in der Eisenbahn. Dass ich in den Himmel komme, das weiß Gott. Aber wie, als was werde ich in den Himmel kommen? Als Engel? Kursiert diese Auffassung noch? Früher gab es Eltern, die sagten ihren Kindern, wenn du fromm bist, wirst du ein Engel werden. Ja. Heute, glaube ich, wird es nicht mehr viel gesagt. Ich stelle fest, diese Auffassung ist unbekannt. Nun, das wäre eine Möglichkeit, nicht wahr? Gott könnte ja Engeln aus uns machen. Das wäre ein besserer Zustand als der jetzige. Ja? Das wäre ein wunderbarer Heilszustand. Wir würden Bewohner des Himmels sein, aber ein Engel. Wir würden Engel sein. Nehmen wir das einmal als eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit bietet uns der verlorene Sohn an. Was sagt er? Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ja? Das wäre auch ein Zustand. Das wäre noch viel besser als bei den Säuen da zu sein, nicht wahr? Und deshalb überlegt er das auch. Mein Vater hat Arbeit auf seinem Hof. Ich biete mich als Knecht an. Ja. Ich biete mich an. Nein, sagt Gott, nicht nur Knecht. Du sollst mein Sohn sein. Das ist eine viel bessere Möglichkeit. Wir könnten vielleicht weiter theoretisieren. Dies und das und das. Aber Gott hat bestimmt, wenn wir gerettet werden, dann sollen wir nicht nur irgendetwas sein und so durch die Tür zum Himmel kommen, sondern wir sollen zu seiner persönlichen Familie gehören und Brüder und Schwestern seines Sohnes sein. Wir gehören direkt zu seiner Familie. Das macht uns nicht Christus gleich im Wesen. Ja? Wir sollen so sein, wie er ist, aber wir werden keine Gottheiten, wie das heute auch in christlichen Kreisen behauptet wird. Das ist die Brücke zum New Age. Nein, aber die Bibel nennt uns Brüder von Christus, Römer 8, 29, damit er der Erste sei, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er nennt uns seine Brüder, Hebräer 2 auch. Wir nennen ihn immer noch unseren Herrn, nicht wahr? Der Abstand zwischen dem Erstgeborenen und den anderen allen ist ungeheuer groß. Und doch sind wir eine Familie. Eine Familie. Epheser 2, Vers 19 und ferner, ja? Wir sollen zu seinem Haushalt, zu seiner Familie, zu seinem Hause gehören. Das ist hier gemeint. Erwählung, er schätzt uns. Prädestination, wir sollen seine Söhne sein. Übrigens, nicht adoptiert. Einige sprechen hier an dieser Stelle von Adoption. Das griechische Wort wird nicht für Adoption reserviert. Es könnte die Adoption einschließen, aber Adoption ist viel zu eng. Denn es geht nicht nur um Adoption, sondern es geht um den Zustand eines Sohnes, eines Kindes besser. Schließt die Kindschaft ein, setzt sie voraus. Wir müssen Gottes Kinder werden, wenn wir Söhne Gottes sein wollen. Aber die Sohnschaft nach Römer Kapitel 8, 15 und etwa 23. Die Sohnesstellung, die bessere Übersetzung ist hier Sohnesstellung, nicht Adoption. Die Sohnesstellung ist eine Stellung vor Gott in seiner Familie gegenüber dem alttestamentlichen Gesetz. Das heißt, Sohnesstellung bringt unsere neue Stellung im Evangelium zum Ausdruck. Mit der Wiedergeburt, mit dem Kindwerden, werden wir Söhne. Das heißt, erwachsen, frei vom Gesetz, frei von diesen Vorschriften, im allgemeinen knechtischen Sinne. Und wir sind jetzt Kinder in seiner Familie. Natürlich, die Kinder sind auch unter Autorität des Vaters. Aber eben, wir haben eine neue Stellung als Söhne im Hause Gottes. Das alttestamentliche Gesetz war ein Zaun, der das Volk umgab. Derselbe Zaun ist noch vorhanden, aber im Kern. Aber ist jetzt eingebaut in unser Wesen, damit wir seinen Willen von innen her, von Herzen tun, wie der Sohn Gottes. Deinen Willen komme ich zu tun. Wir haben also keinen Zaun mehr um uns her, aber sind nicht ohne Gesetz, sagt Paulus. Wir tragen das Gesetz in uns. Wo steht das denn geschrieben? Wenigstens zweimal. Das zweite Mal ist ein Zitat des ersten Males, erst in Jeremia und dann in Hebräer Kapitel 8. Ich will meine Gebote, mein Gesetz in ihre Herzen hineinschreiben. Übrigens fällt mir noch ein, 2. Korinther 3, etwa 3 bis 5 dort. Derselbe Gedanke, das Evangelium, der Brief Gottes wird ins Herz geschrieben. Also dies ist der Gedanke, dass Gott sein Wesen in uns hineingraviert. Er prägt uns, sodass wir von Herzen in einem neuen Herzen, mit einem neuen Herzen, seinen Willen tun, ihm mit Freuden dienen. Das ist die Sohnesstellung. Und das ist wieder ein Handeln Gottes. Er macht aus uns Söhne und Töchter im Hause Gottes, die nicht mehr nur Sklaven sind, sondern wirklich seine Söhne. Galater 4 spricht auch zu diesem Thema. Galater 4, die ersten 7 Verse etwa, wenn Sie weiter arbeiten wollten daran. Noch einmal Vers 5. Er bestimmte uns nämlich im Voraus zur Sohnesstellung. Weder Kindschaft noch Adoption sind adäquate Übersetzungen. Sohnesstellung ist die beste, denn das Wort wird gebraucht, wenn in der alten Zeit ein Vater oder wenn ein Sohn vor dem Gesetz Bruder seines Vaters wird. Er wird unmündig gehalten bis dahin und ist, wie Paulus in Galater 4 sagt, nicht zu unterscheiden, was Autorität betrifft. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen, aber das müssen wir uns so sagen lassen von Paulus, und das stimmt mit der antiken Geschichte. Der Sohn, das Kind eines Vaters, rechtmäßige Kind, ist, was Autorität betrifft, nicht zu unterscheiden von dem Sklaven im selben Hause. Beide werden wie Sklaven, können wie Sklaven gehandhabt werden oder behandelt werden. Mit Milde oder mit Härte, wie der Vater es will. Ebenso auch die Frau übrigens. Sie sind sein Eigentum, wie andere Besitz. Aber es kommt der Tag, entweder vom Gesetz oder vom Vater, in Galater 4 ist es der Vater, glaube ich, kommt der Tag, der festgesetzt wird, da erreicht der Sohn eine Reife. Er wird nicht adoptiert, er ist ja der Sohn seines Vaters. Aber er wird jetzt Sohn, er war Kind. Und mit der Reife wird er Sohn, wie, in welchem Sinne? Im Sinne des Gesetzes. Er ist jetzt ebenbürtig, hat dieselben Vorrechte, dieselbe Stellung vor dem Gesetz wie der Vater. Paulus gebraucht diesen Ausdruck, um uns unsere hervorragende Stellung in Christus zu beschreiben. Bestimmte uns im Voraus zur Sohnestellung für sich. Wir sollten seine Söhne und Töchter sein. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen, und übrigens das Wort, das mit Wohlgefallen übersetzt wird, könnte vielleicht auch mit guter Absicht wiedergegeben werden. Das ist die gute Absicht Gottes gewesen. Mit dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Geliebten gnädig war. Das weitere Handeln Gottes. Wir sind Söhne und Töchter geworden. Weiter, er zeigt uns seine Gnade, Verse 6 bis 8. Diese Gnade ist Gegenstand unseres Rühmens. Vers 6 noch einmal. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Ein Ausleger sagt, der zweite Fall hier, Herrlichkeit seiner Gnade, da wird der zweite Fall gebraucht, Genitiv. Im Deutschen denken wir dann zunächst an Besitz, das heißt die Herrlichkeit, die Gnade besitzt. Herrlichkeit der Gnade. Die Gnade hat also gewissermaßen eine Herrlichkeit, und diese Herrlichkeit rühmen wir. Aber im Griechischen denken wir noch etwas weiter. Der zweite Fall ist ein ganz besonderer Fall in der griechischen Grammatik. Und mit dem müssen wir manchmal rechnen oder oft immer wieder rechnen, wenn wir unsere Bibel lesen. Und hier haben wir so einen Fall. Und ein Ausleger meint, es könnte nicht nur ein Besitz der Gnade sein, sondern die Gnade selbst. Das wäre ganz legitim. Da müssten wir dann im Deutschen so übersetzen, zum Preise seiner Herrlichkeit, das heißt seiner Gnade. Oder zum Preise seiner Gnade, das heißt seiner Herrlichkeit. Oder nämlich seiner Herrlichkeit. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Gnade gehört zu seiner Herrlichkeit, zum herrlichen Wesen Gottes. Stimmen tut's. Genau woran Paulus gedacht hat, wird schwer sein zu sagen. Mit der er uns in dem Geliebten gnädig war. In dem Geliebten. Nicht nur durch ihn. Gott war in Christus. Wo steht das geschrieben? Vers 18. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Karfreitag. Gott war in Christus am Kreuz und zeigte uns von diesem Ort aus seine Gnade. Golgatha ist Offenbarungsstätte Gottes. Offenbarungsstätte seiner Gnade. Hätte ich in meiner Theologie einbauen sollen. Wie heißt da? Offenbarung. Wie Gott sich offenbart, ja. Die er uns in dem Geliebten, mit der er uns in dem Geliebten gnädig war. In dem, das heißt in welchem Geliebten, wir durch sein Blut die Erlösung haben, die Vergebung der Übertretungen. Die Erlösung, die Vergebung. Wir haben das eben gesungen. Gibt es einen Unterschied zwischen Erlösung und Vergebung? Nun, normalerweise machen wir schon einen Unterschied, nicht wahr? Gerade weshalb es uns also Wunder nehmen kann, wenn wir auf den Satzbau achten. Denn im Deutschen, wenn das so geschrieben wird, wird das Zweite zu eins gemacht mit dem Ersten. Das Komma kommt einem das heißt gleich. Wir haben in ihm die Erlösung durch sein Blut, oder das heißt, oder mit anderen Worten, die Vergebung der Sünden. Das sind die Gedanken, die uns dann kommen. Das ruft ein Komma in dieser Weise hervor in uns. Genau dasselbe sind die zwei nicht. Das können wir nicht von dieser Konstruktion her sagen. Wir müssen also etwas freizügig umgehen mit diesem Komma. Das heißt, wir dürfen es nicht zu genau nehmen, sonst verlaufen wir uns, wir laufen uns fest. Warum nicht? Weil der Rest der Schrift das nicht so sagt. Und wir dürfen nicht einen Vers in der Bibel herausnehmen und dieses zur eigentlichen Bibel machen, wie wenn das andere gar nicht vorhanden wäre. Nein, die Bibel ist wie eine große Orange. Verschiedene Segmente, aber nur eine Frucht, ein Obst, eine Frucht. Viele Teile, aber sie müssen zusammengesehen werden, dürfen nicht isoliert werden, getrennt voneinander. Also müssen wir vorsichtig sein in der Schlussfolgerung, die wir ziehen. Aber ich meine, Paulus konnte nicht anders schreiben, als die zwei so nahe aneinander zu fügen. Ich meine nicht, dass er sagen wollte, das ist das eins und dasselbe. Es sind nur andere Wörter. Nein, er wollte sagen, die zwei sind so miteinander verknüpft, dass ich hier kein Wort dazwischen schieben darf. Erlösung gibt es nicht ohne Vergebung. Und wo Vergebung ist, da ist Erlösung. Die zwei sind unauflösbar miteinander verknüpft. Wer das eine hat, der muss an das andere denken. Wer das andere hat, der muss an das erste denken. Erlösung geschieht vor und nach Vergebung. Erlösung ist der Rahmen, der Kreis um Vergebung herum. Erlösung ist das große Wort, zu dem Vergebung gehört. Vergebung erinnert an die Rechtfertigung. Wir werden wieder gerecht gesprochen mittels Vergebung der Sünden. Römer 4, glaube ich, ist es. Haben wir den Gedanken. Die Schuld wird uns erlassen. Ein wunderbares Thema. Keine Schuld mehr vor Gott. Kämpfen Sie oder kämpfest du mit irgendeinem, mit einer Schwierigkeit, mit einer Sünde, die uns anhaften will, man kommt nicht frei. Es ist wichtig, dass wir einmal nachdenken über einige Wahrheiten, die wirklich wahr sind. Unser Kopf bestimmt unsere Muskeln, unsere Taten. Wenn es hier stimmt, dann kann es hier stimmen. Wir fühlen so, wie wir denken. Gedanken lösen Empfindungen aus. Gedanken bestimmen Empfindungen. Das trifft auch zu für die Liebe. Wir müssen also unseren Kopf, unseren Geist nähren mit Wahrheiten. Und zwar mit Gottes Wahrheiten. Füllen wir also unseren Gedanken, unsere Gedanken, unseren Denksinn mit Gottes Wahrheit über die Erlösung. Und denken wir darüber nach und vertiefen wir uns darin und glauben wir, vermengen wir unser Denken mit Vertrauen, nehmen wir das so an, wie es geschrieben steht. Gehen wir Stück für Stück, Schritt für Schritt durch die Bibel. Was sagt sie über Erlösung, Befreiung? Und beschränken wir uns nicht einfach auf Loskauf. Das Wort bedeutet nicht nur Loskauf. Kann den Gedanken des Loskaufes einschließen, aber es ist viel größer als das. Es wird einfach, so wie das deutsche Wort, von lösen gebraucht. Loslösung, befreien, Erlösung. Erlösung ist ein ideales Wort, um das Griechische zu übersetzen. Denken wir darüber nach, dass wir erlöst sind durch Christus, durch Golgatha, durch den Heiligen Geist, der die Erlösung in unser Leben hineingebracht hat. Römer 8, Vers 2. Gott hat uns befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind grundsätzlich Freigemachte. Und jetzt, das schließt die Vergebung ein. Uns ist die Schuld vergeben, gestrichen. Was wir gemacht haben bis jetzt, hält Gott uns nicht mehr entgegen. Uns ist Vergebung zuteil. Wie sagt man dieses, worauf hat man früher geschrieben mit Kreide? Wie? Schiefertafel, ja. Sauber gemacht, reingewischt, ja, reingewaschen. Nichts mehr. Alles weggewischt. Sauber. Das ist die Grundlage des Sieges über Sünde, sei es in Gedanken. Viele von uns kämpfen damit, wie Bunyan jahrelang hatte damit gekämpft. Sein altes Lasterleben, sein Fluchen ging ihm nach. Hatte lange damit zu kämpfen, bis er los wurde. Andere haben nicht so viel damit zu tun gehabt, aber der Feind kommt jetzt und sät diese Gedanken. Dann kommt man nicht einfach frei davon. Vertiefen wir uns, tränken wir uns mit Gottes Heilswahrheiten. Und dann kann es so sein, wie im Psalm 81, glaube ich, ist, er wurde des Lastkorbes los. Er wurde des Lastkorbes los, konnte loslassen von innen her. Wenn wir schwer gearbeitet haben, die schwer arbeiten mussten, haben das kennengelernt. Ja? Ich muss heute nicht mehr, aber ich habe es früher getan. Dann klebt die Hand gleich so an der Gabel und will nicht loslassen. Ja? Kann nicht. Haben so viele Stunden festgehalten an der Schaufel oder an der Gabel, was immer. Und wenn man Tag aus Tag ein, stundenlang einen Lastkorb trägt, wie die Israeliten es tun mussten in Ägypten, ja, dann ist es nicht leicht loszulassen. Aber wenn neue Kraft von innen her kommt, durch die Sehnen, Blutadern, dann werden die Nerven mit einmal fähig gemacht, loszulassen. Und dann werden die Finger frei für neue Aufgaben. Erlösung und Vergebung führen zu Lösung, Erlösung. Ja. Das ist das Fundament. Wunderbares Evangelium. Staunen wir noch darüber, dass Paulus gestaunt hat, dass er Gott gelobt hat. So geht die Liste weiter. Oh, jetzt müssen wir aufhören. Ja. Es war schön zusammen, ja? Ich wünschte, wir könnten solche Freundestreffen mehr haben. Aber wir werden noch, ja? Das kann ich Ihnen versprechen. Vielleicht früher als später. Ja. Beim Herrn.